Stahl begegnet uns überall, fast in jedem Lebensbereich. Er ist unverzichtbar in der modernen Industriegesellschaft und das seit vielen Jahrzehnten. Was ihn dabei ganz besonders wertvoll macht, Stahl ist unendlich recycelbar. Es gibt Stimmen, die Stahlrecycling für den idealen Lösungsweg in Richtung Klimaneutralität halten und Recyclingquoten für die Stahlproduktion fordern. In den ersten drei Folgen unseres Podcasts Steel to Zero ist uns das Recyceln von Stahlschrott bereits mehrfach begegnet. Im Hinblick auf Schrotteinsatz bei den unterschiedlichen Produktionsrouten von Stahl, ebenso auch schon als Forderung von Kunden, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Mit Schrott zu Zero Carbon? Ist Schrott der ideale Weg zu grünerem Stahl oder setzt man zu viel Hoffnung auf das Recycling? Ich bin Ute Neuhaus und über die Herausforderungen von höheren Recyclingquoten möchte ich mit zwei Menschen sprechen, die es wissen müssen. Im Studio sind Sandrina Sieverdingbeck, Geschäftsführerin der DEUMU, das ist die Deutsche Erz- und Metallunion GmbH in Peine, und Dr. Matthias Girse, langjähriger kaufmännischer Geschäftsführer bei Welsholz. Guten Tag und herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, Frau Neuhaus.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Frau Sieverdingbeck, was genau ist denn eigentlich die DEUMU? Was ist das Geschäftsmodell des Unternehmens?
Ja, die DEUMU ist eine hundertprozentige Tochter der Salzgitter AG in Europa, einer der führenden Konzerne für Stahltechnologie und Anlagenbau. Wir sind bedeutender Player im Schrottrecycling und bewegen jährlich rund 2 Millionen Tonnen Schrott pro Jahr. Und das eben hauptsächlich für die Werksversorgung unserer Stahlwerke in Salzgitter und Peine. In Salzgitter betreiben wir einer der größten Schrottplätze Deutschlands und rangieren mit unserem Handeln und Tun so unter den Top 3 der Stahlrecycler hierzulande. Der Schrott wird in den Stahlwerken in Salzgitter und Peine eingesetzt. Geschlossene Energie- und Materialkreisläufe sind die Langfriststrategie von Salzgitter. Wir verfolgen eine Circularity-Strategie, Pioneering for Circular Solutions. Das ist die Vision des Konzerns.
Vielen Dank. Auf das Thema Kreislaufwirtschaft kommen wir dann gleich natürlich zurück. Herr Dr. Girse, wollen Sie sich auch kurz vorstellen und auch das Unternehmen Welsholz vorstellen?
Ja, gerne. Ich war lange Jahre Geschäftsführer für Vertrieb und Einkauf bei Welsholz, habe die Funktion Mitte des Jahres an meinen Nachfolger abgegeben, bleibe dem Unternehmen aber weiterhin verbunden und bin unter anderem auch noch in Themen der Nachhaltigkeitsstrategie eng eingebunden. Welsholz ist Technologieführer in der Kaltwalzbranche. Wir produzieren ein sehr breites Portfolio an Produkten, alle denkbaren Kalkwalzenprodukte, profiliert, Flachprodukte und auch rostfreie Produkte. Und das tun wir international an Standorten in Europa, in Asien, in Nord- und in Südamerika. Der Kalkwalzwerkstoff, den wir fertigen, geht auf der ganzen Welt in unterschiedliche industrielle Anwendungen, wie beispielsweise die Automobilindustrie und da sowohl in den Verbrenner als in Elektrofahrzeuge. In viele andere industrielle Anwendungen, aber auch und unter anderem als Enabler in viele Anwendungen von Produkten, die für die Energiewende benötigt werden. Als Beispiele kann man da nennen die Brennstoffzelle, Generatoren, Windkraftanlagen, also Windkraftgeneratoren, die mit unseren Produkten beliefert werden.
Frau Sieverdingbeck, Herr Dr. Girse, unsere Podcast-Reihe Steel to Zero beschäftigt sich ja mit der Frage, wie die Stahlproduktion grün, also klimaneutral werden kann. Und Recycling ist ja immer eine gute Sache. Aber welche Rolle spielt das beim Thema Stahl? Warum ist Schrott in der Diskussion um weniger CO2 relevant?
Ja, als hundertprozentiges Recyclingprodukt wird Schrott bei seiner Verwendung im Entstehungsprozess von Stahl mit null Emissionen bewertet. Stahlproduktion ausschließlich mit Schrott im EAF, also im Elektrolichtbogenofen, bedeutet etwa 1,67 Tonnen weniger CO2 pro Tonne erzeugtem Stahl. Allerdings können wir uns nicht allein auf das Recyclingprodukt Schrott verlassen. Wir brauchen auch weiterhin den Primärrohstoff Erz, da Schrott ein endliches Produkt ist. Und demzufolge investieren wir hier in Salzgitter auch in Anlagen, in sogenannte Direktreduktionsanlagen, um Erz künftig CO2-arm zu reduzieren. Das ist allerdings teuer und zeitintensiv. Wir brauchen für die Umsetzung, für die Implementierung der Anlage etwa 3 Jahre.
Das heißt, Nur mit Schrott geht's nicht, aber Schrottrecycling ist an sich ja doch eine gute Idee auf dem Weg zum grüneren Stahl. Und am besten wär's, wir könnten das komplett mit Schrott machen. Herr Dr. Gierse, gute Idee, oder?
Ja, wirklich eine gute Idee, die tatsächlich seit vielen Jahrzehnten in der globalen Stahlindustrie auch umgesetzt wird. Schrott wird ja in hohem Maße auch heute schon in der Stahlerzeugung eingesetzt. Allerdings sind dieser Technologie eben technologische Grenzen gesetzt und auch Grenzen hinsichtlich der Verfügbarkeit gesetzt. Stahl ist super recyclingfähig, keine Frage. Aber die Qualitäten, die ich dann aus einem EAF-Prozess mit Schrott erzeugen kann, die sind eben sehr stark davon abhängig, wie gut der Schrott, der eingesetzt wird, vorher sortiert worden ist. Was wir beispielsweise für unsere Produkte nicht gebrauchen können, sind Spurenelemente aus etwa Nicht-Eisenmetallen wie Kupfer, wie Messing, die für unsere Produkte nicht verträglich sind. Also für die Qualitätsansprüche, für bestimmte Anwendungsfälle wird Frischstahlerzeugung aus Erz benötigt. In gleicher Weise aufgrund der Verfügbarkeit von Schrott.
Bekommt dann Welsholz besonderen Schrott, Frau Sieber-Dingbeck?
Bei der Flachstahlproduktion für Güten, wie wir sie an Welsholz liefern, setzen wir im Wesentlichen auf Neuschrotte.
Und Neuschrotte sind dann besonders rein?
Genau, die sind weniger behaftet von Begleitelementen, unerwünschten Elementen wie Kupfer, Nickel, Chrom. Und von daher bauen wir auf den Einsatz von Neuschrotten. Aber auch künftig werden wir in der Lage dazu sein, Altschrotte so aufzubereiten, dass sie entsprechend den Reinheitsanforderungen genügen.
Sie haben vorhin schon angedeutet, dass eine zukünftige Stahlproduktion bei Salzgitter anders aussehen wird. Können Sie das auch noch mal mit ein paar Zahlen hinterlegen? Wie sieht das denn dann aus? DRI, Schrott, EAF, was ist die Strategie von Salzgitter?
Wir produzieren ja derzeit in Salzgitter am Standort jährlich 4,5 Millionen Tonnen Rohstahl. Und das auf Basis der Hochofenroute. Dafür haben wir derzeit 3 Hochöfen im Einsatz. Diese werden wir sukzessive stillsetzen bis 2033 und werden unsere Metallurgie ersetzen durch eine elektrifizierte Route. Wir werden 3 Elektrolichtbögenofen bauen und für die Reduktion von Eisenerz zu Eisenschwamm braucht es Direktreduktionsanlagen. Die werden wir auch implementieren. Derzeit sind wir dabei, aktuell für die Stufe 1 einen Elektrolichtbogenofen und eine Direktreduktionsanlage zu bauen.
Herr Dr. Gierse, CO2-Footprint vom eingesetzten Rohmaterial. Da müssen Sie doch begrüßen, was Salzgitter jetzt tut.
Ja, das begrüßen wir sehr, dass Salzgitter sich mit neuen Technologien der grünen Stahlerzeugung beschäftigt. Der CO2-Footprint unserer Produkte ist zu ca. 90% vom eingesetzten Rohmaterial abhängig. Also wir bringen in unserer Produktion noch ca. 10% des Pro-Carbon-Footprint ein, 90% sind Rohmaterial. Also ohne CO2-reduziertes Warmband gibt es keinen grünen Bandstahl. Das ist einfach eine Tatsache. Daher stehen wir in sehr engem Kontakt mit Salzgitter und haben hier auch eine Entwicklungspartnerschaft, um Produkte, die dann aus den neuen Routen in den nächsten Jahren erzeugt werden können, um die dann für unsere Prozesse auch zu erproben und möglichst einzusetzen. Allerdings müssen wir sehen, dass der Einsatz von Schrott das Problem allein nicht lösen kann. Wir müssen hier auf die von Salzgitter angestrebten Technologien über grünen Wasserstoff, DRI-Erzeugung und dann Aufschmelzung in Schmelzaggregaten gehen, weil die weltweit verfügbare Schrottmenge bei einem weltweiten Stahlbedarf von ca. 2 Milliarden Tonnen bei weitem nicht ausreicht, diesen Stahlbedarf abzudecken. Insofern werden wir auch in Zukunft darauf angewiesen sein, in großem Umfang Erz zu reduzieren, um daraus frischen Stahl zu machen.
Jetzt sind wir schon ziemlich tief in die Materie, Qualität, neue Konzepte eingestiegen. Ich würde aber gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal auch zu Dolmu und die Frage stellen, wie denn überhaupt der Schrott in den Wertstoffkreislauf zurückgelangt. Wir kennen ja alle den Schrotthändler, der das, was wir an die Straße stellen, einsammelt. Aber das ist ja sicherlich nicht entscheidend für die relevanten Mengen von Stahlschrott und für die industrielle Produktion. Wie funktioniert das denn eigentlich?
In Deutschland existiert bereits seit Jahrzehnten oder gar ja seit Jahrhunderten eine gewachsene Recyclinginfrastruktur, die das Einsammeln und Verwerten von Schrott ermöglicht. Es gibt eine klassische Schrottpyramide. Die ist wie folgt aufgebaut. Da gibt es zum einen die kleinen Schrottsammler, die entsprechend Schrott aus privaten Haushalten oder kleinen Betrieben sammeln. Das ist so ungefähr eine Jahrestonnage von 2000 Tonnen Schrott. Dann gibt es die mittleren Lagerbetriebe, die wiederum dann die Mengen der kleinen Schrottsammler konsolidieren. Und da sprechen wir in etwa von einer Jahrestonnage von 15.000 Tonnen Schrott. Und dann gibt es eben die großen Aufbereitungsbetriebe wie die Däumu. Hier wird dann der Schrott sortiert und eben weiter aufbereitet mittels Scheren, aber auch Schredderanlagen, um das Material dann auch wieder einsetzen zu können in der Stahlproduktion.
Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Sie den größten Schrottplatz Deutschlands haben. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir bewirtschaften ca. 40 Hektar in Salzgitter. Und das sind umgerechnet 56 normal große Fußballfelder.
Also so eine Dimension hätte ich mir jetzt nicht vorgestellt. Sie sammeln ja in Deutschland ein. Aber wohin geht denn dann der Schrott? Bleibt der Schrott in der Region, in der er gesammelt wird? Oder reden wir da über globale Kreisläufe?
Der Schrott ist an sich ein regionales Produkt, ja, und wir sammeln idealerweise in einem Umkreis von 200, 250 Kilometern ein. Neuschrotte beziehen wir idealerweise über sogenannte Closed-Loop-Konzepte. Das heißt, unsere Konzernschwester, die Salzgitter Flachstahl, beliefert ihre Kunden wie Welzholz mit Flachstahlprodukten und auf dem Rückweg wird der dort angefallene Schrott entsprechend wieder eingesammelt. Das ist ein logistisch sehr wirtschaftlicher Prozess und das ist auch so unser Favorit. Ansonsten geht Schrott auch in den Export, gerade in solche Länder, die eine große Elektrolichtbogenproduktion haben. Stahl auf Basis von Elektrolichtbogenöfen produzieren im Wesentlichen Baustahl. Und da ist das wesentliche Land die Türkei. Also es geht viel Material heute in die Türkei. Es kommen aber auch neue Länder hinzu, wie Indien und Bangladesch.
Es ist tatsächlich so, dass der Schrottexport doch eine relativ nennenswerte Größenordnung hat. Laut World Steel im Jahr 2023 circa 50 Millionen Tonnen Schrott, die extraterritorial, also außerhalb der Region, in dem der Schrott entstanden ist, exportiert worden sind. Und zwar muss man da berücksichtigen, dass das Schrottaufkommen auf der Welt eben sehr ungleich verteilt ist. Das hat mit der wirtschaftlichen Entwicklung unterschiedlicher Wirtschaftsräume zu tun. Wirtschaftsräume wie die EU, Europa und die USA haben ein sehr hohes Schrottaufkommen, weil es eben alte Volkswirtschaften sind, während die gerade von Frau Sieverding-Beck genannte Türkei eben ein geringes Schrottaufkommen hat und daher Schrott importieren muss. Die beiden Weltregionen, die ich gerade genannt habe, USA und Europa, exportieren in relativ großem Umfang Schrott.
Jetzt haben wir gerade über Schrotte für zum Beispiel Baustahl und dann insbesondere Türkei gesprochen. Da würde ich gern auch nochmal nachfragen, welche Schrottsorten lassen sich denn unterscheiden? Wie können wir denn Schrotte für Baustahlproduktion, Schrotte für die Produktion von hochwertigem Bandstahl unterscheiden? Kann man da Kategorien bilden?
Ja, Frau Sieverding-Bell hat das ja gerade sehr, sehr gut dargestellt. Die einzusetzenden Schrottsortierungen für ERF-Fertigung, für hochqualitative Stähle müssen eben sehr sortenrein und sehr aufwendig gemacht werden. Mit einem Altschrott erzeugt man in der Regel heute im ERF-Verfahren eben Baustähle, die nicht so empfindlich sind hinsichtlich Begleitelementen, Spurenelementen, Nichteisenmetallen, die in den Altschrotten halt auftreten. Da spiegelt sich auch in unserem Bedarf zu etwa 95% aus BOF-Verfahren gefertigt. Nur etwa 5% entfallen bei uns auf ERF. Und davon noch der größte Teil auf die rostfreien Produkte, die weit überwiegend im Elektrolichtbogenverfahren gemacht werden. Natürlich hier auch mit sehr, sehr aufwendiger Schrottsortierung, um die Qualitäten und die Legierungen dann herzustellen, die bei Stainless, bei rostfreien Produkten gefordert sind.
Nochmal kurz zur Erklärung. BOF heißt Hochofenroute, das heißt, dort wird das Eisen mit Koks reduziert. Und EAF ist der Elektrolichtbogenofen, der Electric Arc Furnace, wo eben mit elektrischer Energie und mit Schrott gearbeitet wird. Wenn Sie sagen, EAF im Moment für rostfreien Stahl, das heißt aber, die übrigen Mengen, Welzholz hat ja ein großes Produktportfolio, stammen dann nicht aus EAF?
Weit überwiegend nicht. Wie ich gerade sagte, etwa 5% unserer Bezugsmengen kommen aus dem EAF. Davon der größere Teil sind rostfreie Produkte. Vielleicht sprechen wir bei 1-2% unserer Gesamtbezugsmengen, die aus EAF stammen, für die C-Stahl-Anwendungen. Also weit überwiegend BOF.
Das heißt aber auch, dass die Mengen, die großen Mengen aus dem BOF stammen. Das heißt, Frau Sieverding-Beck, Sie sagten, BOF ist das, was Salzgitter auch im Moment noch in Betrieb hat, was verändert werden muss, um tatsächlich ein klimaneutrales oder grüneres Stahlprodukt herstellen zu können. Und ich glaube, es gibt da auch einen Projektnamen dafür. Vielleicht mögen Sie noch mal kurz erklären, wie das bei Salzgitter funktioniert und wie Sie sich das als Ziel gesetzt haben und welches Projekt Sie dahinter stehen haben.
Das ist das SALCOS-Projekt, was wir auch gestartet haben, wo wir mittendrin sind, dieses umzusetzen, das Ganze in 3 Stufen bis 2033. Wofür steht SALCOS? Salzgitter Low CO2 Steelmaking. So der Programmname. Kurz nochmal zum Hintergrund. Wir produzieren ja jährlich 4,5 Millionen Tonnen Rohstahl und dabei emittieren wir eben auch 8 Millionen Tonnen CO2. Zum Vergleich, das ist etwa 1% der gesamtdeutschen Emissionen jährlich. Und damit wir eben davon wegkommen, müssen wir einfach auch unsere Technologie in der Metallurgie umstellen. Heute wird ja eben in der Hochofentechnologie auf der Hochofenroute Eisenerz mittels Koks reduziert. Ne? Und das ist eben dann dieser CO2-Treiber. Wir setzen auch heute bereits Schrott ein als Kühlmittel. Das ist aber technisch begrenzt. Ja? Also wir können maximal 20% Schrott in der BOF-Konverterroute entsprechend einsetzen. Wie schon gesagt, künftig werden wir auf Basis der EAI, Elektrolichtbogenofenroute, produzieren. Hier werden wir dann auch flexibler sein im Einsatz vom Primär- und Sekundärrohstoff. Das heißt, wir werden künftig auch in der Lage sein, höhere Schrottmengen in der Elektrolichtbogenofenroute einzusetzen.
Herr Dr. Gierse, werden Sie dann zukünftig so gezielt Materialien mit mehr Schrotteinsatz bestellen?
Das kann durchaus ein Weg in der Zukunft sein. Wir stehen heute vielfach in den Zulieferrouten für die Automobilindustrie bereits unter der Forderung, Recyclingquoten anzugeben, einzuhalten. Da muss man allerdings gestehen, dass wir da ganz am Anfang der Kette stehen. Aktuell wissen wir überhaupt nicht, wie viel recyceltes Material sich in dem von uns gekauften Warenbad befindet. Das wird uns von unseren Lieferanten zumindest aktuell auch nicht gesagt. Um ehrlich zu sein, bezweifle ich persönlich, dass die aktuellen Lieferanten selber wissen, wie viel recyceltes Material in dem Stahl ist. Man wäre also in der Massenbilanz wissen, wie viel Schrott habe ich eingesetzt, um eine bestimmte Stahlmenge zu fertigen. Auf das Produkt bezogen, auf den Artikel bezogen, ist das heute nicht bekannt. Es kann mal gut sein, dass sich daraus Anforderungen für die Zukunft entwickeln, die uns am Ende des Tages dazu verpflichten, das auszuweisen.
Jetzt haben wir vorhin schon ein paar Mal gehört, dass der Schrott aber gar nicht wirklich ausreicht. Und wenn Schrott dann auch so eine Währung werden sollte, dass man sagt, ich muss das ausweisen und muss bestimmte Quoten erreichen, dann sind wir jetzt wirklich mal beim Thema Verfügbarkeit. Herr Dr. Gierse, wieso gibt es denn eigentlich zu wenig Schrott beziehungsweise auch zu wenig hochwertigen Schrott?
Ja, im Wesentlichen hängt das verfügbare Schrottvolumen von 3 Faktoren ab. Einmal ist das die historische Stahlproduktion. Und zwar sprechen wir da von der Stahlproduktion von vor etwa 40 bis 45 Jahren. Die aktuelle Produktion ist mitentscheidend und die Recyclingquote. Die 3 Faktoren, die letztlich das weltweite Schrottaufkommen bestimmen. Und da ist es eben so, dass die heute verfügbare Schrottmenge aus Neuschrotten, genauso wie aus Sammelschrotten, bei weitem nicht ausreicht, um den Bedarf, der in der Stahlindustrie zur Erzeugung von Frischstahl entsteht, zu decken. Und das wird auch bei wachsendem Schrottaufkommen in den nächsten Jahren nicht ausreichen. Laut World Steel war im Jahr 2023 das Schrottaufkommen aus gesammelten Schrotten bei ungefähr 450 bis 500 Millionen Tonnen. Da kommen dann noch so Größenordnung 200 bis 250 Millionen Tonnen an Neuschrotten aus Abfällen und der Stahlerzeugung und der Stahlweiterverarbeitung hinzu, sodass wir eben über circa 700 Millionen Tonnen Schrott im Jahr 2023 sprechen. Mehr als 50% aller produzierten Stahlprodukte gehen in Infrastruktur. Und Infrastrukturen sind eben sehr, sehr langlebig. Das heißt, wir sprechen hier nicht über das recycelte Auto, über die Waschmaschine, den Wäschetrockner, sondern über Häuser, Brücken, über Straßen. Und deshalb ist die Rücklaufgeschwindigkeit des Schrotts eben so langsam.
Ja, jetzt wird ja das Schrottaufkommen begrenzt. Die Schrottnachfrage nimmt aber sicherlich zu, denn es gibt ja einmal politische Rahmenbedingungen und es gibt aber auch die Möglichkeit, Schrott und vielleicht auch Primärstahl, Primärerze auszutauschen. Was folgt denn daraus konkret für die Unternehmen?
Das ist richtig. Die Regulierung treibt zunehmend den Wunsch, Sekundärmaterial stärker einzusetzen. Die EU hat dafür den Circular Economy Action Plan aufgestellt und die Elektrifizierung der Stahlrouten führt eben dazu, dass Schrott flexibler eingesetzt wird. Das heißt, die Nachfrage nach Schrott wird entsprechend steigen. Wie das Ganze sich nun entwickelt, die Frage, die haben wir uns auch gestellt und wir haben hier zusammen mit einem externen Partner ein Schrottprognosemodell bis 2035 modelliert, um zu sehen, wie entwickelt sich denn Angebot und Nachfrage in Deutschland, in der EU, aber auch weltweit. Es wird ein Überangebot an Altschrott geben. Und das resultiert eben daraus, dass die Anwendungen, die zunehmend in den Kreislauf gekommen sind mit zunehmender Stahlproduktion, im Laufe der Zeit dann wieder ihr Lebensende finden und dem Stahlzyklus zugeführt werden. Betrachten wir das Thema Neuschrott, müssen wir allerdings feststellen, es wird künftig und das auch schon in naher Zukunft eine Lücke geben, eine Neuschrottlücke. Das heißt, der Bedarf ist höher als das Angebot. Und Flachstahlanwendungen, hochqualitativ, wie sie eben auch von Welzholz eingesetzt werden, die brauchen überwiegend Neuschrott. Die Produktion in der EU, die wird nicht wachsen. Ja, ganz im Gegenteil, wir erwarten auch zunehmend verbesserte Recyclingraten. Das heißt, der Anfall von Neuschrott wird begrenzt bleiben.
Sind denn wirklich alle Quellen genutzt?
Ja, tatsächlich. Die Verwertungsrate von Stahlanwendung ist sehr, sehr hoch. Lediglich 2% werden nicht genutzt.
Alles andere wäre ja auch überraschend, weil Schrott, gerade Neuschrotte, das ist ein Wirtschaftsgut, das werthaltig ist. Und natürlich werden sich alle Stahlverarbeiter, die, bei denen Schrott anfällt, darum bemühen, dieses werthaltige Gut in vernünftiger Form zu vermarkten.
Ja, wie passt das denn dann zusammen, wenn wir dann wiederum an die Regulierung denken? Altautorichtlinie fällt mir da ein und Vorgaben für Recyclingquoten. Machen wir das dann hier in Europa sozusagen wie so ein EU-Loop, Dr. Gierse?
Ja, das ist ja sicherlich eine nachvollziehbare und auch keine falsche und schlechte Idee. Man muss dabei nur das Augenmaß bewahren. Es ist ja keinem damit gedient, wenn Recyclingquoten festgelegt werden, die man gar nicht produzieren kann, weil die dafür erforderlichen Schrottmengen nicht zur Verfügung stehen. Wir agieren international, weltweit, und da ist völlig klar, wir brauchen ein umfassendes Verständnis von Recycling und ein umfassend durchgeführtes Recycling, werden letztendlich aber nicht daran vorbeikommen, eben auch Frischproduktion basierend auf zum Beispiel DRI grünen Wasserstoff oder DRI Gas als entscheidendes Element mit in die Belieferungsstrategien aufzunehmen.
Dann würde ich gerne doch nochmal auf das Thema Regulierung kommen. Was müsste denn passieren auf politischer Ebene?
Das Bestreben der EU, die Kreislaufwirtschaft zu fördern, ist ja grundsätzlich zu begrüßen. Insbesondere wenn es darum geht, Stahlanwendungen recyclingfreundlich zu designen und Anreize zu schaffen, die zu einer besseren Sortierung führen. Das ist letztendlich auch ein Sicherheitsthema, denn zunehmend gibt es Fehlwürfe von Lithium-Ionen-Akkus in den Haushaltsmüll und das führt dann leider Gottes zu brennenden Schrottplätzen am Ende. Und es gibt so eine Einschätzung des Bundesverbandes der deutschen Entsorgungswasser- und Kreislaufwirtschaft, dass es täglich tatsächlich bundesweit bereits zu 30 solcher Brennen kommt. Ja, wo kann Politik noch eingreifen? Also es gibt ja auch zunehmend die Rufe, ein Exportverbot für Schrott einzuführen. Und das bedeutet einfach strengere Exportregeln, um den heimischen Schrottmarkt zu stärken und mehr Schrott lokal zu verwerten. Doch wir haben künftig weiter einen Überhang an Altschrotten. Von daher ist es doch auch weiterhin sinnvoll, dass solche Schrottsorten entsprechend von ausländischen Baustahlherstellern aufgenommen und wiederverwertet werden sollen. Deshalb, warum sollte hier Export verboten werden? Ja?
Letztlich haben aber solche Exportverbote doch ihre Tücken. Dazu würde ich gerne mal ein Beispiel geben. Die Türkei hat im letzten Jahr 34 Millionen Tonnen Stahl produziert, davon ungefähr 3/4 im EAF. Das führt dann letztlich zu einem Schrottbedarf in der Türkei, der bei ungefähr 26 Millionen Tonnen pro Jahr liegt. Den kann die Türkei, weil sie als junge Volkswirtschaft dieses Schrottaufkommen nicht hat, bei weitem selber nicht decken. Das heißt, etwa 3/4 der benötigten Schrottmengen werden importiert. Würde die EU ein Exportverbot ergehen lassen für Schrott, dann würde das bedeuten, dass große Teile der türkischen Stahlindustrie stillgelegt würden. Das halte ich für politisch nicht durchsetzbar, um ganz ehrlich zu sein.
Bei allen Themenfeldern rund um grünen Stahl sehen wir eins immer wieder. Es ist komplex und vielschichtig. Wir nähern uns damit dem Ende dieser Podcast-Folge. Ich habe von Ihnen, Frau Sieverding-Beck, einen Einblick bekommen, wie die Prozesse für das Sammeln, Aufbereiten und Verwenden von Stahlschrott bei der Däumung überhaupt funktioniert. Wir haben zusammen diskutiert, welche Voraussetzungen es braucht, damit man bei der Stahlerzeugung überhaupt mehr Schrott einsetzen kann und damit auch grüneren Stahl produzieren kann. Auch, dass es da technisch viel Potenzial gibt, dass die Maßnahmen natürlich Geld kosten und dass die Stahlindustrie dieses Potenzial aber heben möchte. Wir haben aber auch über den großen Showstopper gesprochen, den begrenzenden Faktor, nämlich die nicht ausreichende Mengenverfügbarkeit. Und das bleibt dann wohl der größte Knackpunkt für eine Ausweitung des globalen Recyclinganteils. Und das führt zu der Frage, wie politische Vorgaben der EU mit dem knappen Gut Stahlschrott denn überhaupt erfüllbar sind. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Sieverding-Beck, Dr. Girse, für Ihre Zeit und dafür, dass Sie die verschiedenen Aspekte und Zusammenhänge rund um das Thema Stahlschrott so anschaulich erklärt haben und uns näher gebracht haben. Natürlich sind damit nicht alle Fragen von Steel to Zero beantwortet. Wir haben heute über die Altautorichtlinie, über EU-Vorgaben für Recyclingquoten gesprochen. Und aktuell beschäftigt auch eine weitere EU-Richtlinie alle, die mit Stahl zu tun haben. CBAM, das europäische Grenzausgleichssystem für CO2-Emissionen. Die dahinterstehenden Ideen, die Chancen und Risiken für europäische Unternehmen und in dem Zusammenhang auch die Entwicklungen der globalen Stahlindustrie hin zur Klimaneutralität diskutieren wir in einer weiteren Folge unseres Podcasts Steel to Zero mit jemandem, der auf wissenschaftlicher Basis Strategien und Instrumente entwickelt für die Transformation hin zur klimaneutralen Industrie und der gerade deshalb über die neuesten Entwicklungen und Ideen bestens informiert ist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie bei dieser Folge dabei waren. Bleiben Sie auch weiterhin gut informiert. Und abonnieren Sie den Nachhaltigkeitspodcast Steel to Zero von Welzholz.